Atmen! Atmen! Lydia versucht es, aber es geht nicht. Ihre Luftröhre und ihre Lunge sind verschlossen, weigern sich, das fremde Gas anzunehmen, das sie nicht kennen, weigern sich, das perfluorkarbonhaltige Gel auszustoßen, das sie ihr ganzes Leben lang mit Sauerstoff versorgt hat. Sie weiß, dass sie Luft atmen muss. Sie hat es gesehen, aber ihr Körper weigert sich. Sie hustet und wirkt das Gel schließlich doch heraus und nimmt ihren ersten Atemzug. Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Zum ersten Mal atmet sie aktiv, zum ersten Mal fließt nicht einfach nur etwas durch ihre Lungen. »Mädchen!« Durch Bewegung von Muskeln, die noch nie tätig waren und die dennoch perfekt ausgebildet und kräftig sind, wird die kalte Gasmischung, sie scheint ihr furchtbar kalt, in ihre Lungen gepumpt und wieder hinaus, hinein und wieder hinaus. Es fühlt sich merkwürdig an. Was passiert, wenn sie aufhört zu atmen? Kann sie aufhören? Das Interesse an der Atmung schwindet, sie wird sich der anderen Wahrnehmungen bewusst. »Wir alle tun es!« Sie sieht mit ihren Augen, sie hört mit ihren Ohren, sie fühlt harten, kalten Beton durch ihre Haut. Es sind Poren in dem Beton, sehr kleine, aber fühlbar. Der Beton ist kalt, sehr kalt. Lydia sieht Licht. Es ist so schrecklich hell. Sie riecht nichts. Warum riecht sie nichts? Sie muss atmen, um zu riechen. Sie kann auch nicht schmecken. Riechen und schmecken hängen zusammen. Wie bei vielem, was sie weiß, kann sie sich nicht erinnern, das gelernt zu haben. Aber sie weiß es. Es muss das Gel sein. Wahrscheinlich bedeckt das Gel die Sinneszellen. Sie kann gewiss schmecken und riechen. Jeder kann das. Das weiß sie auch, ohne zu wissen, warum. Den ganzen Tag lang. Du kannst es sicher auch. Sie beginnt nicht nur zu sehen, sondern wahrzunehmen. Ihre Augen nehmen nicht mehr nur gleißende Helligkeit auf. Sie sieht Unterschiede. Konturen, Formen, Dinge. Sie hat schon Dinge gesehen, aber nicht mit ihren Augen. Sie hat Bilder gesehen und Filme. Hat sie sie gesehen? Sie erinnert sich an Bilder und Filme. Sie erinnert sich nicht, sie gesehen zu haben. Sie sieht wieder ein Bild. Dann sieht sie, dass das Bild sich bewegt. Es ist wie ein Film. Ihr kommt der Gedanke, dass dies wohl die Wirklichkeit ist. Das Leben. Lydia ist aufgeregt. Sie hat bisher nicht richtig gelebt. Zumindest kann sie sich nicht erinnern. Aber jetzt lebt sie. Gut. Die Stimme. Sie hört eine Stimme. Sie hört gedämpftes Knirschen und Rascheln. Sie hört den Atem und den Herzschlag von vier Menschen und die Stimme. Sie spricht sehr langsam. Lydia ist es gewohnt, Informationen viel schneller aufzunehmen. Sie muss sich konzentrieren, um sie zu verstehen. Es fällt ihr schwer. Ein Mensch spricht zu ihr. Menschen sind wie sie. Sie denken wie sie. Menschen haben sie gemacht. Lydia ist wie Menschen und doch anders. Sie ist besser. Gut, weiter so. Vater? Lydia weiß, dass ihr Vater ein Mensch ist. Ein unfassbares Glücksgefühl überkommt sie und es fühlt sich an, als würde ihr Herz einige Schläge aussetzen. Spricht ihr Vater zu ihr? Ihr Vater hat sie erschaffen. Er ist ihr Leben, ihr Gott und ihr Sinn. Sein Wort ist ihr Wille, sein Kuss ist ihr Ambrosia. Kannst du sprechen? Vater? Sie sieht ihn an. Sie sieht seine Augen, die schwächer sind als ihre. Ihr erster Eindruck von ihm ist Schwäche. Sie sieht seinen Hals, der so leicht zerbricht. Seine Haut voller schlecht verheilter Wunden und Fehler. Sie sieht seinen Körper, größer und schwerer als ihrer, und weiß, dass er dennoch ein Spielzeug in ihren Händen wäre. Vater? Er muss ihr Vater sein. Lydia braucht ihren Vater. Ihr Vater ist ihr Sinn und ihr Leben. Ohne ihn ist sie nur ein Werkzeug ohne Zweck. Ein Spielzeug, das keiner will. Der Gedanke, dass er nicht hier sein könnte, ist unvorstellbar. Die Freude durchströmt noch immer ihren Körper, aber sie wird getrübt von Sorge und Unsicherheit. Sie muss ihren Vater berühren, will ihm nahe sein. Sie greift nach seiner Hand, so fest sie kann, ohne die empfindlichen Knochen seines schwachen Körpers zu beschädigen. Sie spürt seine Hand in ihrer, seine Haut an ihrer. Sie spürt seinen Körper, seinen Herzschlag durch seine Blutgefäße. Sie spürt die Haare, die seinen Körper bedecken. Sie spürt ihren Vater, Glückseligkeit, Sinn und Leben. Er muss ihr Vater sein. Sie braucht ihn. Lydia ist nichts ohne ihn. Sinn und Leben, Wille und Ziel. Er muss die Worte sprechen, damit es geschehen kann. Der Gedanke ist kaum vollendet, als die Worte gesprochen werden. Sie kommen nicht von ihm. Dennoch muss sie gehorchen. Es ist nicht einmal eine bewusste Entscheidung für sie. Sie muss genau so gehorchen, wie ihr Herz schlagen muss. Sie hat keine Wahl. »Küss mich, Vater«, hört sie sich die Antwort sprechen. Sie wartet. Auf das endlose Glück und die Erfüllung. Auf den Kuss ihres Vaters, der ihr Sinn und Leben schenken würde. Der jeden Zweifel beseitigt. Lydia giert nach diesem Kuss mit einer Intensität, die ihren ganzen Körper erbeben lässt. Als er nicht kommt, beginnt die Sorge, die schnell in Angst umschlägt. Furcht, dass ihr Vater sie nicht will, dass er unzufrieden ist, dass er sie verstoßen wird. Von der Höhe ihres Glücksgefühls stürzt sie in Verzweiflung. Was, wenn er sie nicht küsst? Wenn er sie nicht als seine Tochter annimmt? Lydia braucht ihren Vater. Er ist ihr Sinn, er ist ihr Leben. Wenn ihr Vater sie verstößt, ist sie nichts. Ist sie nicht nur bedeutungslos. Von ihm abgewiesen zu werden, ist unvorstellbar. Sie kann nicht einmal daran denken. »Küss mich, Vater«, ruft sie. Und dann geschieht es. Eine Woge von Erfüllung und Glück reißt jeden klaren Gedanken mit sich fort. Großer Gott, sie sah wirklich aus wie Diane. Sie sah wirklich aus... Mark lehnte sich an die Wand des Gebäudes. Sie standen neben der Tür. Das Wintersonnenlicht warf Schatten durch die unüberschaubare Vielfalt verschiedener Bäume auf den Weg aus makellos weißem Kies. Doch der Anblick war verschwendet an Ronika und ihn. Ihre Gedanken drehten sich um anderes. »Fand ich gar nicht«, widersprach sie. »Was meinst du?« »Sie sah überhaupt nicht aus wie Mom«, sagte Ronika. »Mom war... echt. Sie war immer so lebendig, du weißt schon.« Er nickte. Sie wollte nicht viel sprechen, weil es ihr schwer fiel, die Tränen zurückzuhalten. Es ging ihm genauso. »Dieses Ding da unten«, fuhr sie fort, »hat überhaupt nichts mit ihr gemein.« Er sah ihre Wut. Die war immer in ihr, immer knapp unter der Oberfläche. Wut konnte helfen, Trauer zu überwinden. Sie konnte aber auch helfen, Trauer einfach nur vor sich selbst zu verstecken. Gedanken konnte man unter Wut begraben, damit man sich nicht erinnern musste. »Sie heißt Lydia«, zwang er sich zu sagen. Er fragte sich, ob das der richtige Weg war, jetzt den Vater zu spielen und zu versuchen, Ronika zu belehren. »Sie«, sie stieß ein bitteres Lachen aus, lehnte sich neben ihm an die Wand und blickte in den eigentümlichen Mischwald aus Douglasfichten, jungen Mammutbäumen, Birken und Palmen und zahllosen anderen heimischen und fremden Bäumen, ohne ihn zu sehen. »Sie ist in einem Tank gezüchtet worden. Der blöde alte Sack hat Mom nicht mal gefragt, ob er sie kopieren darf«, rief sie mit einer plötzlichen Gefühlswallung. Tränen begannen über ihre Wangen zu laufen. Langsam und vereinzelt zunächst. »Und warum eigentlich Lydia?«, fragte sie mit bebender Stimme. »Lydia? Wer heißt denn bitte Lydia?« Mark bereute schon, es versucht zu haben. Aber da er nun begonnen hatte, unternahm er einen zweiten Versuch. »Es war falsch von deinem Großvater.« »Es war falsch«, rief sie. »Hast du verstanden, was er gemacht hat? Was dieses Ding ist?« »Wir wissen noch nicht genau, was er gemacht hat«, antwortete Mark leise. »Aber ich denke, Lydia wurde genauso wenig gefragt wie wir.« »Auf wessen Seite bist du?«, fragte Ronika ihn. Sie zerrte umständlich ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche, um sich die Nase zu putzen. »Das hat nichts mit Seiten zu tun. Ich will nur nicht, dass... Also ich meine, was dein Großvater gemacht hat, war nicht in Ordnung. Aber jetzt ist sie nun einmal da, und sie ist nicht verantwortlich für das, was er gemacht hat.« Ronika verdrehte die Augen, schnaubte und schüttelte ihren Kopf. »Boah!« Mark seufzte leise. Er kam nicht an sie heran. Er konnte ihr nicht einfach recht geben, wenn sie sich von ihrer Wut mitreißen ließ. Aber sobald er versuchte, vernünftig mit ihr zu reden, hörte sie nur den Psychiater, nicht ihren Vater, geschweige denn den Freund, der er immer für seine Kinder hatte sein wollen. Kurz dachte er darüber nach, ihr das mit genau diesen Worten zu erklären. Er erinnerte sich an die Gelegenheiten, bei denen er beschlossen hatte, dass Diane über ein bestimmtes Thema besser mit Ronika reden konnte als er. Und er sah, dass es viel zu viele gewesen waren. Er hatte seine Tochter nicht verloren, aber er hatte gewiss einiges dafür getan. Dass sie jetzt mit ihm gegangen war, lag vielleicht nicht nur daran, dass auch sie Lydias Anblick nicht ertragen konnte. Vielleicht war es eine Gelegenheit für ihn. Eine Gelegenheit, damit zu beginnen, seiner Tochter wieder näher zu kommen. »Ronika«, sagte er, »ich verstehe, wie du dich fühlst. Und es ist ganz natürlich, dass es dir schwerfällt.« Sie stieß sich von der Wand ab und fuhr sich mit den Händen durch ihre leuchtend roten Haare. »Weißt du, das ist genau das, was ich jetzt brauche«, rief sie, »dass du mich mit dem Geschwätz zulallst. Geh doch runter und heirate dieses Scheißding und schick mir dein Gutachten per Post, ja?« Sie ging, ohne sich zu ihm umzudrehen. Weil sie ihn nicht sehen konnte, gestattete er sich, ratlos den Kopf zu schütteln. Natürlich wollte sie, dass er ihr nachlief und sie aufhielt. Wohin konnte sie gehen? Aber was erwartete sie außerdem von ihm? Auch wenn die Worte für sie hohl klangen, es waren seine Worte. Es würde für sie beide nicht einfacher werden, wenn er sich verstellte, um mit ihr zu reden. Er seufzte und lief ihr nach. »Ronika«, rief er, »warte bitte.« Sie blieb stehen, aber sie drehte sich nicht um. »Können wir noch einmal zu der Tür zurückgehen und von vorne anfangen?« Sie drehte sich um und sah unter ihren Lidern zu ihm auf, ohne den Kopf zu heben. Sie hatte ihr Kinn trotzig vorgeschoben. Kleine Tropfen hingen daran. Von Zeit zu Zeit fiel einer hinunter auf ihr hellblaues Kleid. »Ich finde eigentlich auch nicht, dass es Diane ähnelt«, sagte er. »Es.« Er benutzte das Pronomen und sagte überhaupt den ganzen Satz gegen seine Überzeugung. »Überhaupt nicht«, stimmte sie mit einem unterdrückten Schluchzen zu. Oh, es ist doch einfach scheiße krank, so einen Mutanten im Tank zu züchten. Jeder weiß doch, was daraus wird. Ist der Spaß denn nie ins Kino gegangen?« und er drückte ein Lächeln, weil er nicht sicher war, wie sie es auffassen würde. »Ich finde das auch, Ronika«, sagte er. Er konnte es einfach nicht dabei belassen. Er ahnte, dass er es bereuen würde, aber er glaubte fest daran, dass Ehrlichkeit die Grundlage für seine Beziehung zu seiner Tochter sein sollte. »Aber wenn sie tatsächlich so geworden ist, wie er wollte, dann ist es nicht ihre Schuld.« Sie sah ihn an und öffnete ihren Mund. Sie schüttelte langsam den Kopf. Marks Mobiltelefon klingelte. Die Star-Wars-Titelmelodie, die Diane für ihn ausgesucht hatte. Er nahm das Handy aus seiner Tasche, um es abzuschalten, und sah, dass Steve Wojcik versuchte, ihn zu erreichen. »Entschuldigung«, sagte er, »das ist wichtig.« Er drückte die Annahmetaste. »Ja, Mark Dallows hier?« »Mark«, sagte Steve, »alles klar? Geht's dir schon besser?« Steve sprach leise und freundlich, aber Mark konnte den Baseballschläger sehen, den sein Boss immer hinter seinem Rücken versteckt hielt. Steve war auf seine Weise ein furchtbarer Mensch. Seine Frage sollte eigentlich bedeuten, »Wann kommst du wieder zur Arbeit?« und vielleicht auch noch so etwas wie, »Du fauler Sack.« »Es ist hart«, antwortete Mark wahrheitsgemäß. »Es ist so vieles zu organisieren und die...« »Es hat uns alle schwer getroffen.« »Mich auch, Mark«, sagte Steve samt Stimme. »Ich kannte Diane nicht sehr gut, aber ich konnte erkennen, was sie für ein wundervoller Mensch war.« Steve hatte sie genau einmal getroffen und ungefähr 8 Worte mit ihr gewechselt. »Ich verstehe sehr gut, wie du dich fühlen musst.« Mit einem leichten Schaudern erkannte Mark seine eigenen Worte wieder und fragte sich, ob sie auf Ronika genauso gewirkt hatten. »Natürlich brauchst du Zeit, um das zu verarbeiten«, fuhr Steve fort. »Aber du weißt, dass wir dich hier brauchen.« »Du hattest jetzt über eine Woche frei«, sagte Steve nicht. »Ich habe zurzeit einfach niemanden, der dich hier ersetzen könnte. Wir wissen einfach nicht, wie wir ohne dich auskommen sollen.« »Aber wir werden es versuchen, wenn du dich nicht bald zusammenreißt«, sagte Steve nicht. Mark hatte gewusst, worauf er sich einließ, als er Steves Angebot angenommen hatte. Er hatte eine mittelmäßig bis gut laufende freiberufliche Tätigkeit gegen unanständig gut bezahlte Sklavenarbeit eingetauscht. Freiwillig. Das hieß nicht, dass es ihm gefallen musste. Und es hieß ganz sicher nicht, dass er sich von Steve dazu drängen lassen durfte, seine Kinder in dieser Situation im Stich zu lassen. »Es tut mir leid, Steve, aber es geht noch nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich brauche.« »Augen zu und durch.« »Aber eine Woche dauert es mindestens noch.« »Wir versuchen, noch eine Woche so auszukommen, aber das wird nicht einfach.« Aus seiner Stimme sprach echte Sorge, aber die Drohung war trotzdem unmissverständlich. Mark kannte seine Pflicht als Vater, aber er wusste auch, dass Steve keine leeren Drohungen aussprach. Diane und er hatten ein bisschen Geld gespart, aber sie hatten auch 2 Autos und ein Haus abzubezahlen. Dass eines dieser Autos jetzt ein Schrotthaufen war, änderte nichts daran. Oder? Er erinnerte sich nicht, was für eine Versicherung sie abgeschlossen hatten. So viel zu organisieren. Ihre sämtlichen Verpflichtungen basierten auf der Annahme, dass 2 Familienmitglieder Einkommen erzielten. Wenn Mark seine Stelle verlor, waren die Ersparnisse nach spätestens 6 Monaten aufgebraucht, eher 4 oder 5. Wahrscheinlich genug Zeit, eine neue Stelle zu finden, vielleicht aber auch nicht. Mit dem Geld der Stiftung konnte er jedenfalls nicht rechnen. Hatte Diane eine Versicherung für ihren Todesfall abgeschlossen? Sie hatten mal darüber gesprochen, aber er konnte sich nicht erinnern, was herausgekommen war. Ronika stand immer noch vor ihm und sah ihn an mit einer Mischung aus Mitleid und Ekel in ihrem Gesicht. Sie hatte Steve noch nie getroffen, aber sie hasste ihn voller Inbrunst. »Es tut mir leid, Steve«, sagte Mark. »Alles klar, ich verstehe das. Kümmer dich um alles, Mark. Wir hören dann voneinander. Alles Gute.« Steve legte auf. Mark fragte sich, ob er seine Stelle bereits verloren hatte oder ob er auf den Brief warten sollte. »Vergiss nicht, gelegentlich aus seinem Arsch rauszukriechen, um Luft zu holen«, sagte Ronika. Sie drehte sich um und stieg in das Auto. Mark wusste, dass er wieder gescheitert war. Er würde es weiter versuchen, aber nicht jetzt. Die Tür des Gebäudes öffnete sich und Ian trat heraus. Auf dem Fuße folgte ihm Lydia, barfuß, in seinen dunkelblauen langen Mantel gehüllt. Ihre hellbraunen Haare waren mit irgendetwas verschmiert und klebten an ihrem Schädel wie ein nasses Balaklava. Sie schien nur Augen für Ian zu haben und starrte ihn an, wie eine verrückte Pilgerin ein weinendes Marienstandbild anstarren mochte. Ian trug 2 große weiße Eimer in den Händen. Obwohl Mark in diesem Moment nicht viel Ähnlichkeit mit seiner Frau erkennen konnte, schmerzte ihn der Anblick Lydias. Er wandte seine Augen ab. Mark sah immer noch Lydias verzückt, unterwürfiges Gesicht vor sich, als er sein letztes Ziel an diesem Tag erreichte. Er dachte an die Ungeheuerlichkeit, dass da diese Frau war, die wie Diane aussah. Und nach allem, was er wusste, vielleicht genau wie Diane dachte. Vielleicht Diane war... Er hatte sie nicht einmal ansehen können. Er fragte sich, was er sich dadurch nahm. Er machte sich klar, dass Lydia nicht wie Diane sein konnte. Erfahrungen formten den Charakter, nicht nur Gene. Das war nicht nur seine professionelle Meinung als Psychiater. Gene schafften gewisse Grundlagen, aber das Leben machte einen Menschen zu dem, was er war. Lydia war eine Fremde, die zufällig wie Diane aussah, mehr nicht. Es half nichts. Diane war tot und er würde es wahrscheinlich für sich selbst und für Veronica und David leichter machen, wenn er es dabei beließ. Es war schwer genug, sich damit abzufinden, ohne fortwährend ihr Phantom vor sich zu sehen. Wenn Ian sich um Lydia kümmern wollte, warum sollte er sich mit ihm darüber streiten? Mark hatte auch so genug Probleme. Das Haus seiner Eltern war nicht so groß und modern wie das, das er mit seiner Familie bewohnte, aber es war immer ein Zuhause für ihn gewesen. Jetzt, nach Dianas Tod, noch mehr als sein eigenes Haus, das ihm leer schien und ihn mit jedem Detail an seinen Verlust erinnerte. Jake und Margaret Dallows lebten in einem kleinen zweistöckigen Einfamilienhaus mit einem Spitzdach aus roten Ziegeln. Die Fassade war völlig von einer Kletterpflanze überwuchert, die Mark Efeu nannte, seit er sprechen konnte, obwohl seine Mutter ihm immer wieder erklärt hatte, dass sie anders hieß. Er konnte sich den Namen nicht merken. Sein Vater hatte den Garten zur Straße hin schlicht gestaltet, eine Rasenfläche, vereinzelt durch kleine Douglasien aufgelockert, drei steinerne Schildkröten folgten einander in einem endlosen, erstarrten Marsch auf die Eingangstür zu. Betsy, Charles IV. Und der Duke. Niemand wusste mehr, woher die Namen stammten. »Och nö, ich dachte, wir fahren nach Hause«, murrte Ronica. »Den Fehler hättest du vermeiden können«, belehrte David sie, »wenn du Dad heute Morgen zugehört oder vorhin ab und zu mal aus dem Fenster geschaut hättest.« »Beides blöde Ideen«, sagte sie. »Dabei schlafe ich immer ein.« »Dann wirst du mit solchen Überraschungen leben müssen«, sagte Mark. »Kann ich wenigstens im Auto warten?« »Du meinst, bis deine Großmutter kommt und dich herauszieht? Wenn du möchtest, nur zu.« Sie stöhnte so leidend, wie es nur Teenager können. Victoria Sorokin schwieg. Sie saß einfach nur da und ließ ihre Augen hinter den verspiegelten Gläsern ihrer Sonnenbrille schweifen. Falls die Vorstellung eines großmütterlichen Angriffs ihr Sorgen bereitete, konnte sie es zumindest sehr gut verstecken. Ein Punkt, in dem sie offenbar ihre Vorbereitung vernachlässigt hatte. Mark wusste bereits, dass er seine Sicherheit gefährdete, indem er sich an Orte begab, die nicht mit Kameras und Infrarotsensoren und Bewegungsmeldern gepflastert waren. Die Personenschützerin hatte ihm das ausführlich erklärt. So sehr ihm seine eigene Sicherheit und die von Ronica und David am Herzen lag, er war nicht bereit dafür, wie ein Gefangener zu leben. Einerseits lag das sicher auch daran, dass sein Leben bisher zu langweilig gewesen war. Er konnte sich schlicht nicht vorstellen, dass jemand einen gezielten Anschlag auf ihn ausführen würde, während er gerade seine Eltern besuchte. Aber andererseits fand er es auch einfach richtig. Es sprach schließlich einiges dafür, dass Dianas Tod nur ein Unfall gewesen war. Er fragte sich, wie viele von Sorokins Leuten hier in der Gegend waren, ohne dass er sie sehen konnte. Waren vielleicht gar keine da? Er hätte einfach fragen können, aber ihm war nicht danach und Sorokin hatte ihn ermahnt, möglichst wenig über die Details der Schutzmaßnahmen zu reden, weil man nie wusste, wer zuhörte. Marks Mutter Margaret erwartete sie schon und öffnete die Tür, kaum dass Mark die zweistufige Treppe zum Eingang betreten hatte. Aus ihrem für ihre 62 Jahre jugendlichen Gesicht sprach die Hilflosigkeit, die Mark dort immer gesehen hatte, seit Diane gestorben war. Margaret hatte immer Schwierigkeiten mit gefühlslastigen Unterhaltungen gehabt. Es war sein Vater, der ihm erklärt hatte, was es mit dem Tod auf sich hatte, als Marks zahmer Dachs Earlybird erkrankt war, und sein Vater hatte ihm auch erklärt, dass er keinen zweiten Dachs bekommen würde, weil Dachse wilde Tiere waren und sich eigentlich nicht als Haustiere eigneten. Es war sein Vater, der in der ersten Nacht nach dem Unfall, war es ein Unfall gewesen, bei ihm gewesen war und mit ihm gesprochen hatte. Dafür hatte seine Mutter daran gedacht, dass jemand sich um Dianas Profile bei Tumblr und Twitter kümmern sollte, und sie hatte sich angeboten, es selbst zu machen, nachdem Mark ihr deutlich gemacht hatte, dass ihm von der bloßen Vorstellung schlecht wurde. Seitdem hatte sie auch seine Zugangsdaten. Eine Vorstellung, von der ihm bis vor kurzem wahrscheinlich auch schlecht geworden wäre. Margaret lächelte unsicher und legte Mark eine Hand auf die Schulter. »Hallo«, sagte sie. »Komm noch rein. Jake ist im Salon. Hallo ihr zwei«, begrüßte sie die Kinder. »Habt ihr schon gegessen? Es ist noch Hackbraten übrig.« »Niemand macht besseren Hackbraten als du«, antwortete David ernsthaft. Es stimmte. Margarets Hackbraten war umwerfend. Sie tat irgendwas hinein, was sonst nicht in Hackbraten war, aber sie verriet nicht was. Jake wartete im Salon auf Mark, mit einer rauchenden Zigarre von den Ausmaßen eines Maiskolbens in der Hand. Er rauchte die Dinger nur im Salon, obwohl Margaret ihm wieder und wieder versicherte, dass sie den Geruch sehr mochte. Das Fenster war offen, und obwohl es nicht sehr kalt war, fand Mark den Luftzug unangenehm. Der Salon war ein gemütlicher kleiner Raum von 3x4 Metern mit einem kleinen runden Tisch und 4 bequemen Sesseln. Im Gegensatz zu seiner Mutter hatte Mark den intensiven Tabakgestank immer gehasst. Jake saß mit dem Rücken zum Fenster, gekleidet in seinen Tweedanzug mit der Fliege, die ihn ein wenig wie einen exzentrischen englischen Adligen aussehen ließ. Mehr als ihn zumindest. »Setz dich, Sohn«, sagte er mit strenger Stimme und einem Lächeln. Mark setzte sich. Mit einem Blick zu Sorokin fragte sein Vater, »Die gehört jetzt zu dir?« Mark nickte. »Wir sind übereingekommen, dass es besser ist, wenn sie uns vorerst nicht alleine lässt. Ich denke, wir können auf ihre Verschwiegenheit vertrauen. Dianas Vater hat das jedenfalls so eingeschätzt, und ich glaube, er hatte mehr sensible Geheimnisse als wir.« Jake lächelte, wiegte den Kopf von links nach rechts, zuckte aber schließlich die Schultern. »Und niemand passt auf Ronica und David auf?« »Sie ist nicht die einzige ihrer Art, und sie glaubt, dass ich die wahrscheinlichste Zielperson wäre.« »Und? Hast du Wojciech gesagt, was du ihm schon immer sagen wolltest und dir eine karibische Insel gekauft? Mark schüttelte den Kopf. Jake zog an der Zigarre. Sie sah aus, als würde sie für eine Woche reichen. Zwei für jemanden mit schlankeren Fingern als Jake. »Kuba vielleicht?«, fragte er hoffnungsvoll. »Er hat einen Treuhandfonds eingerichtet«, erklärte Mark. »Die Kinder bekommen das Geld, wenn Anastasia es für richtig hält. Und als ich Anastasia das letzte Mal sah, habe ich sie unter Gewaltandrohung aus meinem Haus geworfen.« Jake schnaubte dichten, hellen Rauch durch seine Nase. »Ich schätze, die Kinder werden doch irgendwas lernen müssen. Die alte Hexe wird zu starrsinnig zum Umfallen sein, wenn sie irgendwann mal sterben sollte.« Mark nickte. »Wie geht es Ihnen?«, fragte Jake. »Ich bin nicht sicher«, antwortete Mark. »Sie versuchen, tapfer zu sein. David gelingt es besser als Ronika. Er kann damit umgehen, glaube ich. Ronika...« »Immer noch?« Mark nickte. Jake legte seinen Kopf in den Nacken und blies eine Rauchfontäne in den Kronleuchter. »Keine Albernheiten für ihn. Keine Ringe, keine Kunststückchen. Nur Rauch.« Mark versuchte, durch den Mund zu atmen, aber der Geschmack des Rauchs auf seiner Zunge war noch viel unangenehmer als der Geruch. »Ich kann nicht mit ihr reden«, sagte er. »Es ist noch zu früh. Ich meine, ich konnte nie richtig mit ihr reden.« Jake lachte auf. »Wer kann schon mit Ronika reden?« Jake grinste und blickte auf seinen rechten Fuß hinab. Er wackelte bedeutungsvoll mit den Zehen. »Oh ja«, murmelte Mark. Sie war damals 9 gewesen. Sie und David hatten bei ihren Großeltern übernachtet und irgendein Nachbarsjunge hatte David gegenüber eine unvorsichtige Bemerkung über Ronika gemacht. Jake hatte dem Jungen sicher das Leben gerettet und ein gebrochener kleiner Zeh schien kein zu hoher Preis dafür. »Woher mag sie das haben?«, sinnierte Jake, während er seine Zigarre beäugte, als wüsste sie die Antwort. »Ich weiß nicht, wie es mit Gewalttätigkeit steht, aber eine Spur von Wahnsinn scheint in der Janek-Familie erkennbar. Du wirst mir nicht glauben, was George Custer uns heute nach der Testamentseröffnung gezeigt hat.« Jake musterte seinen Sohn, während er an der Zigarre zog. Er blies den Rauch aus seinem rechten Mundwinkel. »Was?«, fragte er. Mark seufzte. »Ich meine das ernst. Du wirst es mir nicht glauben.« »Wenn du so tust, als würdest du die Wahrheit sagen, dann tue ich so, als würde ich dir glauben. Dir?« Mark erzählte es ihm. Die ganze Zeit über saß sein Vater stumm da, sein Gesicht regungslos. Er bewegte sich nur, um gelegentlich an der Zigarre zu ziehen und seinem Sohn scheußlichen, dichten Rauch ins Gesicht zu atmen. Mark sprach über 20 Minuten, aber die Zigarre schien in der Zeit nicht kürzer zu werden. »Du hast recht«, sagte Jake langsam. »Ich kann es wirklich nicht glauben.« Mark kannte seinen Vater gut genug, um zu wissen, dass er etwas anderes meinte und es von selbst erklären würde. Er wartete. »Ich kann nicht glauben«, sagte sein Vater, »dass du deine Frau dem Mann überlässt, der sie schon einmal getötet hat.« »Was?«, stieß Mark hervor, bevor er auch nur die Worte richtig verstanden hatte. »Ian Janek«, sagte sein Vater. Mark nahm einen tiefen Atemzug. Er zählte bis 2, das musste reichen. »Kannst du das noch ein bisschen erläutern, bitte?« Jake zog an seiner Zigarre. Das Ende glühte rötlich auf, Rauch stieg aus seinen Nasenlöchern, mehr Rauch erfüllte den Raum. Kaum zu glauben, dass noch welcher hineinpasste. Marks Vater rauchte nur eine Zigarre pro Woche, aber er nahm dabei sicherlich mehr Nikotin auf als ein durchschnittlicher Kettenraucher in einem guten Monat. »Dein Schwiegervater hat deine Frau nachgebaut. Du hast sie ihnen überlassen, dem egozentrischsten Volltrottel auf der Welt, einfach so. Ist es in Ordnung, dass ich das nicht verstehe?« Mark seufzte. »Sie ist nicht meine Frau. Ich weiß nicht, was sie ist oder wer sie ist, aber sie ist nicht Diane. Und was meinst du damit, Ian hat sie schon einmal getötet?« »Was glaubst du, was ich meine?« Jake ließ seinen goldenen Eckzahn aufblitzen. Er fand es unheimlich witzig, solche Gegenfragen zu stellen. »Wie ein Psychiater. Haha.« Mark seufzte wieder. »Ich weiß, was du meinst. Aber warum glaubst du, dass Ian, ich bitte dich?« »Wenn ein sehr, sehr reicher Mann und seine Erbin ermordet werden, dann spricht einiges dafür, dass ein Verwandter dahinter steckt. Vielleicht der, der als Nächster in der Erbfolge steht.« »Diane wurde wahrscheinlich gar nicht.« Jake winkte ab. »Weißt du«, versuchte Mark es noch einmal anders, »nicht jeder ist ein Krimineller, auch wenn das für jemanden mit deiner Vergangenheit schwer vorstellbar ist.« »Ich habe niemals jemanden verletzt«, antwortete Jake mit einem sehr selbstzufriedenen Lächeln. »Woher weißt du doch gleich, dass Ian ein Mörder ist?« »Wenn du es nicht selber siehst, kann ich es dir auch nicht zeigen.« Jake wedelte unbestimmt mit der riesigen Zigarre herum. »Aber sogar wenn Ian unschuldig ist wie ein Alpenröschen, warum hast du sie ihm überlassen?« Mark hielt sich zurück. Es wäre leicht, wütend zu werden, Jake anzuschreien, dass ihn das alles nichts angehe und aus dem Raum zu stürmen. Er zwang sich nachzudenken und eine vernünftige Antwort zu geben. »Ich konnte es nicht. Sie sieht aus wie sie. Ich konnte es einfach nicht ertragen und ich wollte es den Kindern nicht antun.« Er nannte Ronika und David nicht gerne die Kinder, aber manchmal ertappte er sich dabei. »Und Anastasia«, wieder wedelte Jake mit der Zigarre. »Schon gut, ich bin nicht blöd«, sagte die Geste. Er schwieg und sah seinen Sohn an, zog an der Zigarre, schwieg weiter. »Du findest, dass es falsch war, sie im Stich zu lassen, nur weil sie mich an etwas Unangenehmes erinnert.« Schon während er sprach, bereute er es. Er wartete darauf, dass Jake antwortete. »Warum glaubst du, dass ich das denke?« Jake blies Rauch aus seiner Nase. »Warum glaubst du, dass ich das denke?« antwortete er. Mark beschloss, für heute mit dem Seufzen aufzuhören. Er zählte stumm bis drei. »Wie würde Ronica wohl reagieren, wenn ich ein paar Tage nach der Beerdigung ihrer Mutter eine Frau mit nach Hause nehme, die genauso aussieht wie ihre Mutter?« »Hm.« Jake lächelte und blickte versonnen auf die rauchende Zigarre in seiner Hand hinab. »Wann hast du die angefangen?« fragte Mark ihn grinsend. »Ich glaube, irgendwann im Herbst«, antwortete Jake.